und Noah, vielen Dank für eure starke Präsentation. Ich finde das also genial. Ihr habt uns also eine Steilvorlage geliefert, einfach zu entdecken, wie Gottes Geschichte mit den Menschen aussieht über Jahrtausende hinweg. Und dann zu beobachten, wie Gott in jeder einzelnen Generation versucht, zu den Menschen irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Dass sie mit ihm leben, dass sie ihm lernen zu vertrauen und merken, jawohl, mit diesem Gott kann man wirklich das Leben verbringen. Er weiß es, wie es funktionieren kann. Und er hilft uns hier, Schritte zu gehen in der Gemeinschaft mit ihm und lebenstüchtig zu werden. Und das über einen riesigen Zeitraum hinweg, über mehrere tausend Jahre. Und das geht bis in unsere Tage hinein. Es ist faszinierend zu überlegen und zu schauen, wie möchte Gott mit unseren Zeitgenossen, mit Menschen der sogenannten Postmoderne, eine Beziehung anfangen? Wie möchte er uns begegnen, dass wir heute im 21. Jahrhundert ihm vertrauen können für unsere Entscheidungen, die sicher anders aussehen? Wir haben eine ganz andere Situation, eine ganz andere Lebenswelt, wie damals bei Moses Zeiten, als er durch die Wüste marschiert war. Der hatte sich noch keine Gedanken machen müssen über Austritt Griechenlands aus der EU oder sowas, also aus der Euro-Währungszone. Das war für ihn, ja. Wir haben andere Herausforderungen. Aber wie möchte Gott uns begegnen? Wie möchte er uns führen in unserem Leben? Wenn wir die Autoren der 66 biblischen Bücher mal mit Seglern vergleichen, also Segler, die auf dem Bodensee daherfahren, werden wir feststellen können, die schippern da keineswegs einfach nur so über den Bodensee oder über die Zeitgeschichte, jeder wohin er auch will, jeder hat ein anderes Ziel, jeder hat einen anderen Heimathafen und irgendwie versuchen sie alle bestmöglich nur den Wind auszunutzen. Wir werden feststellen können, dass diese 66 biblischen Bücher sehr wohl ein gemeinsames Ziel haben. Und das über einen Zeitraum von 1400 Jahren, in denen die Bibel entstanden ist. Ein gemeinsames Ziel, auf das sie lossegeln. Ich finde das bemerkenswert, denn das wäre für unsere Zeit völlig undenkbar, dass man über 1400 Jahre an demselben Thema ein Buch schreibt. Also, wir haben jetzt 2015. Es wäre dann das Jahr 615 nach Christus. Also bei uns ist ja die Bedienungsanleitung für ein Smartphone von 2014 schon veraltet. Und dann über 1400 Jahre ein Thema verfolgen aus den unterschiedlichen Blickwinkeln heraus, das finde ich nun wirklich bemerkenswert. Und trotzdem, ihr habt es im BU und in eurer Präsentation super rausgearbeitet. In der Bibel ist es so, alle Bücher von 1. Mose angefangen bis zur Offenbarung haben ein Thema. Sie zielen konsequent auf Jesus Christus zu. Das ist das Verbindende. Bereits im Alten Testament ist Jesus die zentrale Figur. In einem Streitgespräch hat es Jesus mal mit diesen Worten formuliert. Und er bringt es dann sehr gut auf den Punkt, dass wir merken, wovon wir hier eigentlich reden hier. Wenn wir Jesus, das Zentrum der ganzen Bibel, hier so rausstellen. Jesus sagte mal, Johannes Kapitel 5, ihr forscht in der Schrift, und das war das Alte Testament, so wie wir es heute vor uns haben, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Doch die Schrift verweist auf mich. Dennoch weigert ihr euch, zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. Also das Alte Testament, so ist die Aussage von Jesus, weist auf ihn hin, dass durch Jesus ewiges Leben gefunden werden kann. Ewig leben können, geht nur über Jesus. Ich will das mal an einem Beispiel verdeutlichen. Alfred Hitchcock, der zählt zu den bedeutendsten und einflussreichsten Regisseuren der Geschichte. Mein persönlicher Favorit, was Regisseure anbelangt. Er drehte 53 Spielfilme und vorwiegend Thriller, also das spannende Genre bedient er. Er hatte folgende Eigenheit. In 39 seiner Filme hat sich Alfred Hitchcock selber inszeniert. Er hatte einen Kurzauftritt, einen kurzen Moment, vielleicht nur für eine Sekunde lang, Ist sein Porträt irgendwo zu erkennen? Das ist ein sogenannter Cameo, also ein Kurzauftritt einfach. Ich habe jetzt Ihnen mal einen 30-Sekunden-Clip mitgebracht, wo 9 verschiedene Kurzauftritte von Alfred Hitchcock zu erkennen sind. Und ich habe, um es Ihnen einfacher zu machen, es ist wirklich ganz, ganz knapp, man muss sich echt konzentrieren drauf. Ich habe Hitchcock jedes Mal mit einem Dreieck gekennzeichnet, dass ihr wisst, okay, das ist er. Schauen Sie mal 30 Sekunden lang einfach mal Hitchcock an.
Good evening. My name is Alfred Hitchcock.
We all go a little mad sometimes.
You should have seen the blood.
Verschiedene Filme, 9 verschiedene Auftritte von Alfred Hitchcock. Also mein persönlicher Favorit ist der in der Zeitung bei dem Film Das Rettungsboot oder Lifeboat auf Englisch, wo er für eine Diät Werbung macht. Im nächsten Bild kommt es vor. Ja, hier. Also das ist, finde ich, einfach nur genial, wie sich Hitchcock hier in dieser Zeitung reingebracht hat. Das hat nun für mich folgende Bewandtnis. Wenn ich einen Alfred Hitchcock-Film sehe, dann achte ich nicht nur auf die spannende Handlung, das sowieso, sondern ich persönlich achte darauf, ob ich den Meister persönlich hier finden kann. Ob ich diese Sekunde oder diese 3 Sekunden herausfinden kann, wo er selber hier eine kleine Nebenrolle eingenommen hat. Ich will den Meister persönlich entdecken. Das ist so für mich eine tiefere Ebene der Hitchcock-Filme, wenn ich sie mal sehe. Hat sich bei uns in der Familie allerdings nicht durchsetzen können. Aber genauso praktiziere ich das auch beim Bibellesen oder bei der Vorbereitung von einer Predigt oder Bibelarbeit. Ich bin immer, und zwar egal bei welchem Text, ob ich ihn ganz am Anfang der Bibel habe oder in der Offenbarung, ich bin immer konsequent auf der Suche nach Jesus Christus und erst dann zufrieden, wenn ich ihn gefunden habe. Das ist das Entscheidende bei meinem persönlichen Bibellesen. In den Evangelien, also diesen Büchern, die die Biografie von Jesus nachzeichnen, ist es keine große Herausforderung, weil die ja sowieso Jesus zum Gegenstand haben. Auch in den Briefen im Neuen Testament ist es nicht besonders schwierig, weil die ja auch überlegen, welche Rolle spielt Jesus für die damalige Zeit oder für uns heute. Nicht sehr schwierig. Bei der Lektüre des Alten Testaments allerdings ist das schon etwas anspruchsvoller. Das ist quasi für diese Texte so eine dritte Ebene beim Bibellesen. Ja, die erste Ebene ist die, was hat sich damals einfach zugetragen bei der Wüstenwanderung? Wie ging es Mose und wie ging es Josua, den beiden Anführern von diesem großen Volk damals? Was haben die mit Gott erfahren? Die zweite Ebene ist die, was kann ich daraus lernen für mein persönliches Leben? Zum Beispiel kann ich daraus lernen, okay, so wie Mose und Josua Gott vertrauen konnten, auch in der Wüstenzeit, so kann ich ebenfalls Gott vertrauen in meinen Dürreperioden meines Lebens. Er führt mich weiter und er führt mich zu seinem Ziel. Das ist die zweite Ebene. Und die dritte Ebene ist nun die, wo finde ich denn in dieser Wüstenwanderung Jesus Christus und wie will er mir persönlich begegnen? Was gibt der alttestamentliche Autor von Jesus preis? Wo finden wir hier in diesem alttestamentlichen Text die Jesus-Spur oder den Jesus-Cameo? Am letzten Sonntag bei unserem Taufgottesdienst hatten wir ja bereits einige Kostproben festgestellt, wie wir Jesus in dem Buch Josua finden konnten. Und ich freue mich schon riesig auf die diesjährige Predigtreihe unserer Adventsgottesdienste. Ist noch ein bisschen weit hin und noch schwer vorstellbar bei diesen Temperaturen. Aber der Advent kommt bestimmt. Da werden wir gemeinsam untersuchen, wie Jesus in alttestamentlichen Texten bereits angekündigt worden war. Also ich finde es eine spannende Angelegenheit. Heute möchte ich mich auf 2 Beispiele der Bibel begrenzen, die wieder mit Josua und seiner Zeit zu tun haben, um herauszufinden, wo steckt hier mitten in der Wüstenwanderung Jesus Christus. Das erste. Als Mose während der Wanderung in der Wüste wieder einmal 40 Tage lang auf dem Berg war,
Da erklärt ihm Gott, nach welchen Regeln das Volk Israel leben sollte. Da gab ihm Gott nicht nur die 10 Gebote, diese beiden Steintafeln, sondern er gab ihm genaue Anweisungen, wie in Israel zum Beispiel Recht gesprochen werden sollte, bei Rechtsstreitigkeiten, wie sie Feiertage begehen sollten, wie Krankheiten behandelt werden sollten. Viele Fälle des menschlichen Lebens wurden hier zwischen Mose und Gott durchgesprochen. Und dabei kamen sie auch darauf zu sprechen, dass es in vielen verschiedenen Religionen Zauberer gibt. Also Geisterbeschwörer, Hellseher, die auf irgendeine besondere Weise versuchen, die Übersinnlichkeit anzuzapfen, übersinnliche Kräfte zu bedienen, zu beanspruchen, um für die Zukunft klarer zu sehen. Und da sagt Gott eindeutig, sowas kommt mir bei Israel, bei euch nicht in die Tüte. Habt damit nichts zu tun, das entspricht mir nicht. Aber ich will euch Propheten geben. Propheten geben mit einem heißen Draht zu mir, die ihre Ohren an meinem Mund haben, genau verstehen können, was ich zu sagen habe. Und die werden es dann euch wieder in eure Situation hineinsprechen. Das ist mein Weg, um mit euch zu kommunizieren. Propheten. Und das hat dann Mose das folgendermaßen notiert im 5. Mose Kapitel 18. Und das ist der erste Jesus-Cameo. Er sagt, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich einsetzen, den er aus eurem Volk erwählt. Hört gut auf alles, was er euch sagt. Genau darum habt ihr den Herrn, euren Gott, gebeten, als er euch am Sinai versammelt hattet. Wir wollen nicht mehr die Stimme des Herrn, unseres Gottes, hören und nicht mehr dieses gewaltige Feuer sehen müssen, damit wir nicht sterben. Da sprach der Herr zu mir, Sie haben recht. Ich will einen Propheten wie dich einsetzen, den ich aus ihrem Volk erwähle. Diesem Propheten werde ich meine Worte in den Mund legen und er wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage. Also Mose diente dem Volk Israel nicht nur als Anführer, sondern auch als Prophet. Seine unzähligen Besuche in diesem Zelt der Begegnung mit Gott dienten dazu, auf Gott zu hören. Und jetzt sagt Gott zu ihm, ich will auch nach dir so einen Mann berufen, der wieder seine Ohren ganz stark an meinem Mund hat. Und damit meint Gott nicht den Josua, den Assistenten Moses, der nach dessen Tod denn die Führung übernehmen sollte und auch einen guten Draht zu Gott hatte. Dieser Prophet, der Mose angekündigt wird, ist Jesus Christus persönlich. Das stellt Petrus viele Jahre später in einer Predigt, die er im Tempel gehalten hat, sehr eindrücklich fest und er argumentiert mit diesen Sätzen. Apostelgeschichte Kapitel 3. Doch bis Gott alles erneuert, wird Jesus im Himmel bleiben, wie Gott es vor langer Zeit durch seine Propheten angekündigt hat. Mose sagte, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus eurem Volk erwählen. Hört genau auf alles, was er euch sagt. Wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volk Gottes ausgeschlossen und wird umkommen. Das ist die Jesus-Spur, der Jesus-Cameo. Nicht Josua, Moses direkter Nachfolger ist es, sondern ein anderer Josua, Jesus, Gottes Sohn, wird sein Volk retten. Josua und Jesus sind in der hebräischen Sprache ein und derselbe Name. Jehoshua. Jahwe ist Retter oder Jahwe ist der Helfer. Das war ein sehr beliebter und häufig vorkommender Vorname in Israel. Quasi ein Allerweltsname. Da liefen viele Jungs damals rum, die von ihren Müttern mit Jehoshua gerufen wurden. Aber nur einer von all diesen Jehoshuas, nur einer von ihnen bekam diese göttliche Mission, die Menschen zu retten. Von nur einem spricht bereits dieser alttestamentliche Text, dass er auftreten soll, um sein Volk zu retten, ewiges Leben zu schenken. Josua bekam den Auftrag, Israel in dieses versprochene Land zu führen. Jesus bekam den Auftrag, den Menschen eine direkte Beziehung zu Gott zu ermöglichen, die von ewiger niemals abreißender Bedeutung sein wird. Und dazu war es notwendig, dass er nicht nur als Anführer und gutes Beispiel vorangeht, sondern so wie es Josua gemacht hat, sondern dazu war es notwendig, dass er sein Leben opfert, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Nur so öffnet sich die Tür zum Himmel. Jesus ist das göttliche Passwort, der göttliche Zugangscode, der uns Einlass verschafft in den Himmel. Jesus exklusiv, er allein. Ich habe ein zweites Beispiel, wie Jesus in der Wüstenwanderung schon seinen Auftritt hat. Der Autor des Hebräerbriefs im Neuen Testament, den wir namentlich ja nicht näher bestimmen können, der bringt uns hier auf diese Spur. Da schreibt dieser Autor Folgendes, Hebräer Kapitel 4. Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt, ein neues Heute. Davon hat Gott nach so langer Zeit durch David gesprochen. Es sind die schon bekannten Worte: Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Josua das Volk Israel geführt hatte. Denn sonst hätte Gott später nicht von einem neuen Heute gesprochen. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Mit dieser Ruhe, von der er spricht, meint der Bibeltext das Leben im Himmel. Das Ziel des menschlichen Lebens, der Ort, an dem Gott für uns eine Wohnung vorbereitet hat, der Ort, an dem wir Ruhe finden können, ausspannen können, an dem wir Jesus sehen können und immer und ewig in seiner Gegenwart bleiben dürfen. Der Ort, an dem er jetzt schon auf uns wartet und uns herbeisehnt, so wie ein Liebhaber mit einem riesigen Strauß Blumen am Bahnsteig steht, um auf seine Geliebte zu warten. So steht Jesus am himmlischen Bahnsteig, um uns in Empfang zu nehmen. Er wartet auf uns, er sehnt sich diesen Tag herbei. Damals, zu Josuas Zeit, haben viele das versprochene Land, die Heimat, deretwegen sie losgezogen sind aus Ägypten, verpasst. Sie haben das Ziel nicht erreicht, weil sie in der Wüste abgelehnt haben, Gott zu vertrauen. Sie trauten Gott einfach nicht über den Weg und wollten auf Abstand bleiben. Gott kommt uns ja nicht zu nahe. Josua und Kaleb waren die einzigen, die als Erwachsene ausgezogen sind aus Ägypten und dann 40 Jahre später das versprochene Land auch wirklich in Besitz nehmen konnten. Alle anderen sind in der Wüste gestorben, ohne das Ziel zu erreichen. Erkennt ihr die Jesus-Spur in dieser Geschichte? Jonathan und Noah, ich möchte es für euch mal so ganz persönlich zuspitzen, aber es gilt natürlich für alle anderen, die hier im Gottesdienst dabei sind. Aber für euch endet nun heute dieser dreijährige biblische Unterricht und ihr habt wirklich vieles gehört und erlebt und gelernt in dieser Zeit. Aber es geht nicht nur um das Wissen, das ihr euch angeeignet habt in diesen 3 Jahren. Es geht nicht darum, dass ihr ein intensives Unterrichtsprogramm heute zum feierlichen Abschluss bringt, sondern es geht vor allem darum, dass ihr diese Jesus-Spur findet für euch und aufnehmt. Der biblische Unterricht bringt euch nicht in den Himmel. Genauso wenig wie die Gottesdienste oder die Kleingruppen. Das Passwort ist Jesus. Jesus exklusiv schafft es, indem ihr euch ihm anvertraut, auf ihn festlegt und ihm hinterhergeht, ihm eure Schuld bekennt, so wie es diese ganzen Gestalten gemacht haben, von denen ihr berichtet habt in eurer Präsentation, die alle auch schuldig geworden sind, aber sie haben es Gott hingelegt. Begleiche du unsere Schuld. Nehmt den Tod von Jesus als Bezahlung für eure Schuld in Anspruch. Allein Jesus, dieser Jehoshua, ist im Vollsinn seines Namens bis heute der Retter und der Helfer auch für euer Leben. Macht euch bei Jesus fest. Nicht, dass ihr oder sonst irgendjemand sonst hier im Gottesdienst den Himmel, das Ziel unseres Lebens verpasst. Das wäre eine Tragödie. Es lohnt sich, Jesus zu vertrauen, auch über den biblischen Unterricht hinaus, weil er der Helfer und Retter ist, der sich für uns geopfert hat und weil er der ist, der uns voller Liebe im Himmel erwartet, um uns irgendwann, wenn unsere Zeit gekommen ist, in seine Arme zu schließen. Wenn wir dieser Jesus-Spur folgen, dann kommen wir dort auf der anderen Seite sicher an, am Ziel unseres Lebens. Dafür möchte ich noch beten. Bitte behalten Sie Platz. Jesus Christus, du bist die zentrale Gestalt der Bibel. Du bist die zentrale Gestalt der ganzen Menschheitsgeschichte. Alles, was vorher war, läuft auf dich zu und alles danach kommt von dir her, weil du darum wirbst, unser Leben in deine Hände zu legen, uns dir anzuvertrauen, weil du der einzige Retter bist für Menschen, die überall auf diesem Globus verteilt leben, egal in welcher Kultur oder welcher Religion sie sich befinden. Du bist der Einzige, der retten kann. Der Mensch gewordene Gott, der sein Leben für uns gegeben hat. Du exklusiv. Und ich möchte beten, Jesus, dass du uns allen hilfst, diese persönliche Beziehung zu dir aufzunehmen, diese Einladung anzunehmen, damit wir am entscheidenden Ziel unseres Lebens nicht vorbeisegeln, sondern am Ende unseres Lebens bei dir landen, in deiner Herrlichkeit. Und so wirke und wirb du weiter, rede und rette zu jedem ganz persönlich für uns, dass jeder sich bei dir festmacht. Und so segne ich nochmal Jonathan und Noah ganz besonders, dass sie sich bei dir festmachen und konkrete Schritte gehen dir hinterher und du in ihrem Leben die zentrale Gestalt sein kannst. Amen.
Beten möchte, die Möglichkeit ist da dazu. Wir möchten den Gottesdienst jetzt abschließen mit einem Segenslied. Das ist das Lied 123. Und möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Wir singen das als Segen.